das Jazzgespräch.
Also, meine Lieben und Liebsten da draußen und du, lieber Stefan, herzlich willkommen zu diesem heutigen Jazzgespräch, das wir im sommerlichen Jahr 2025 einem ein bisschen abgefransten Thema widmen.
Ja, servus Dieter, servus auch uns von mir, unseren Hörerinnen und Hörern zum heutigen Heavy-Metal-Gespräch. Wir bewegen uns heute nicht in unseren engeren Grenzen des Jazz, sondern nachdem ein gewisser Ozzy Osbourne kürzlich verstorben ist und wir neben dem Jazz ja auch andere Musik hören, haben wir uns gedacht, heute machen wir eine Hommage an Ozzy und vor allem an Black Sabbath.
Das schwarze Sabbath. Und gleich darf ich auch einhaken und mit dem ersten Vorurteil aufräumen, weil der liebe Stefan Heavy Metal in den Talon geworfen hat. Ich weiß, dass viele der jungen Musikkritikerinnen und Kritiker und andere Spezialisten des Rock und der modernen Musik Black Sabbath ständig in Verbindung bringen mit Heavy Metal, und ich als ein Zeitgenosse, der als Bur, mit 7 Jahren wahrscheinlich das erste Mal Black Sabbath gehört hat, und jetzt werden wir dann mit dem Blendschmäh wieder aufhören, wenn ich wieder runterkomme, sage euch da draußen, und bitte gerne Grundsatzdiskussion, aber ich sage, das ist ein Blödsinn. Sie mögen vielleicht die Vorläufer und die Ideengeber gewesen sein, aber Black Sabbath hat absolut gar nichts mit Heavy Metal zu tun, insbesondere ihre frühe Phase. Das ist ganz klassischer astreiner Hard Rock gewesen. So hat man das damals genannt, wie das aufgekommen ist. Hard Rock. Von mir aus Heavy Rock kann man auch noch überlegen. Aber Heavy Metal, da war noch keine Rede davon, wie das Anfang der 70er Jahre rausgekommen ist.
Ich bin froh, dass du das jetzt so richtig stellst, weil für mich war das auch nie Heavy Metal. Das ist einfach, genau, es war einfach Hard Rock. Ja. Es hat gegeben Popmusik, es hat Klassik-Rock gegeben. Das ist hat mit Klassik nichts zu tun gehabt, sondern vertiefen uns dir nicht weiter. Aber das war klassischer Hard Rock. Und Black Sabbath war neben Deep Purple und Led Zeppelin wohl die maßgebliche britische Band Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre, die dieses Genre in die Welt getragen haben. Ist es nicht so?
Ja, definitiv. Wir haben uns vor dem Gespräch uns kurz unterhalten und haben uns überlegt, hätte im Zweiten Weltkrieg die deutsche Wehrmacht die Atombombe doch irgendwo bereits erfunden und wären die Wahnsinnigen auf die Idee gekommen, dann ihre damaligen Feinde im Krieg, nämlich die Briten, zum Bombardieren, dann wäre die Welt heute eine andere, weil dann gäbe es alles das, was danach gekommen ist an Musik, definitiv nicht in der heutigen Form. In Wirklichkeit sind nicht nur die drei genannten Bands, sondern wie alle wissen, die Beatles, die Rolling Stones und noch hunderttausende andere Einzelmusiker und Gruppen, die dann nicht nur den europäischen Kontinent, sondern im Endeffekt auch die gesamte amerikanische Musik, unseren geliebten Jazz, maßgeblich mitgeprägt haben. Das hat sich alles in England, und zwar eher im südlichen Teil von England, abgespielt.
Ja, ansonsten würden wir auch jetzt heute da sitzen beim Heimatmusikgespräch oder beim Marschmusikgespräch.
Hätte ja auch einen gewissen sexuellen Charakter, sage ich mal. Naja, Stefan, du hast es jetzt schon angesprochen, bevor wir uns vielleicht tiefer in die Gefilden der Musik von Black Sabbath begeben, würde ich auch ganz gern mit dir einen Blick machen auf diese vielleicht 5 ersten Jahre der 70er Jahre, also 1969 bis 75, wo die Purple, Led Zeppelin und Black Sabbath irgendwie gemeinsam einen musikalischen Kosmos geschaffen haben. Natürlich gibt es jetzt da, jeder Einwand ist berechtigt. Es gab viele andere, die da auch maßgeblich waren, aber die haben nicht nur uns offensichtlich in sehr starker Weise, also mich überhaupt, ganz stark sozialisiert. Ich bin das Bur mit glühenden Ohren vor den Portable-LP-Spielern gesessen und habe mir das alles reingezogen. Das waren echte musikalische Initiationserlebnisse. Und das Spannende ist, dass es da Gleichheiten gibt zwischen diesen Bands, die dazu geführt haben, dass sie eigentlich in diesen 5 Jahren ganz große klassische Werke rausgebracht haben. Bei Led Zeppelin und Black Sabbath, glaube ich, zu behaupten, sind alle Platten, die in dieser Zeit entstanden sind, absolute Meisterstücke. Bei Deep Purple kann man wahrscheinlich 2, 3 oder 4 Platten rausnehmen. Die haben dafür schon 1969 kräftig aufgeschlagen. Und ich denke mir, dass es da sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Erstens sind all diese Bands von einem wirklich charismatischen Sänger beeinflusst gewesen. Im Falle von Deep Purple war es der Ian Gillan, Led Zeppelin der Robert Plant und bei Black Sabbath war es eben der Ozzy Osbourne. Es gab einen wirklich wichtigen und federführenden Gitarristen, der seine Zeit auch geprägt hat. Im Falle von Deep Purple, Ritchie Blackmore, Led Zeppelin, Jimmy Page, vielleicht der genialste von allen damals. Und bei Black Sabbath war es der Tony Iommi. Und sie waren alle, und dann bin ich eh schon fertig, Stefan, sie waren alle von einer wirklich sehr, sehr starken Rhythmusband getragen. Wirklich auch sehr, sehr musikalisch stilprägende Bassisten und Schlagzeuger. Deep Purple, Ian Paice und also Roger Glover am Bass und Ian Paice am Schlagzeug, Led Zeppelin, John Paul Jones am Bass und John Bonham am Schlagzeug. Und bei Black Sabbath war es der Geezer Butler am Bass und der Bill Ward am Schlagzeug. Vielleicht ergänzt, ja, natürlich, der John Lord hat die Purple maßgeblich beeinflusst. Damit sind die auch ein bisschen abgebogen. Aber ansonsten gibt es da ganz, ganz viele Dinge, die wirklich in einer gleichen stilistischen Weise gelaufen sind und die auch wahrscheinlich die Konkurrenz, die es in den Bands gegeben hat. Es ist bei allen die genannten Bands bekannt, dass es zwischen den Sängern und den Gitarristen wirklich heftigste Streitereien gegeben hat, sie aber auch Geniales miteinander zusammengebracht haben.
Ja, ich habe mir die Besetzung nochmal durch den Kopf gehen lassen. Black Sabbath war ja eine klassische Formation mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang. Und die Purple haben die Keyboards dabei gehabt. Und Led Zeppelin war so eine Mischung. Ne? Der John Paul Jones hat einmal Keyboards gespielt und einmal Bass gespielt, je nachdem, wie es gerade gepasst hat. Und die Keyboards haben bei Black Sabbath bei den ersten drei Alben zumindest keine Rolle gespielt. Was ich nicht wusste, aber jetzt gelesen habe, ist, dass ab Volume 4, also ab dem vierten Album oder zumindest für zwei Alben, der Rick Wakeman von Yes dabei war.
Genau.
Und wenn man jetzt das bewusst hört, ja, die Aufnahmen, dann kriegt man mit, oh, da sind es plötzlich Keyboards, sonst fällt das möglicherweise gar nicht auf, wenn man einfach in der Musik versunken ist irgendwo.
Wir werden dann später noch darauf kommen. Sie haben nicht nur im letzten großen Album Sabotage mit dem London Philharmonic Orchestra zusammengearbeitet, sondern sie haben durchaus auch neben Keyboards beispielsweise Streicher in der späteren Phase in ihr musikalisches Werk eingebaut und das dann antreten lassen gegen den wirklich bereits zu dem Zeitpunkt sehr, sehr, jetzt sagen wir es halt einmal so, schwermetalligen Gitarrenstil des Tony Iommi. Zu dem er übrigens was sagen muss, weil ich meine, was er ganz, ganz alleine für sich beanspruchen kann, das ist seine eigene musikalische Stilistik, für die es ja auch einen, wie soll ich sagen, ikonischen Hintergrund gibt. Du kennst ihn sicher auch, Stefan.
Nein, ich stehe im Moment ein bisschen daneben.
Naja, Black Sabbath ist eine klassische Birmingham-Band gewesen. Birmingham, klassische Industriestadt. Und die Jungs haben entweder, so wie der Ozzy Osbourne, so sagt man es zumindest von ihm, eher wenig bis gar nichts kakelt, bis er dann der Musik sich zugewendet hat. Aber die anderen, insbesondere der Tony Iommi, haben neben ihren musikalischen Frühversuchen, sind sie auch einer regulären Arbeit nachgegangen. Der Tony Iommi war in einem der Stahlwerke dort tätig. Und es geht die Geschichte, dass er sogar eigentlich gesagt hat, er wird sich jetzt der Musik vollständig widmen und Profimusiker werden. Und in seiner letzten Schicht, die er gehabt hat, die Geschichte ist zumindest gut, wenn es auch nicht ganz so stimmt, das Ergebnis stimmt dann, zu dem ich jetzt komme, in seiner letzten Schicht hat er sich nämlich auf der Spielhand, ich bin selber Gitarrist, das ist wirklich dramatisch, also auf der linken Hand, ich glaube, er ist Rechtshänder, dann war es die linke Hand, hat er sich irgendwo bei der Stahlpresse den Ringfinger oder einen Teil des vorderen Gliedes des Ringfingers und einen Teil des vorderen Gliedes des Mittelfingers weggepresst. Und der Arzt hat ihm gesagt, so, das war's mit ihrer musikalischen Karriere. Und da sieht man den musikalisch-charismatischen Wahnsinn des Tony Iommi, der hat gesagt, okay, ich werde halt jetzt eben nicht Stahlpresser werden, weil die musikalische Karriere ist vorbei, sondern er hat sich gespielt und hat sich dann Prothesen selber angefertigt. Aus Latex, damals war die Gummiindustrie definitiv noch nicht auf dem Stand von heute, also eher primitiv, so ein Ding aus Latex und Leder, dass er sich dann drüber gestülpt hat. Und dann, wahrscheinlich ist das auch stilprägend gewesen für die Musik und auch dafür, dass sie sozusagen als die Väter des Heavy Metal gelten, hat er natürlich alle möglichen weiteren Tricks versuchen müssen, um mit seiner Gitarre noch irgendwo umgehen zu können. Er hat sie also runtergestimmt, damit die Saiten einfach ein bisschen weicher sind und dass er nicht mit so einem großen Anpressdruck auf die Gitarre pressen muss. Und hat natürlich möglichst dünne Saiten verwendet. Alles das zusammen hat nicht nur zu einem typischen Tony Iommi-Stil geführt, sondern eben auch zu dem, was man dann später eben im Heavy Metal auch gemacht hat. Nämlich doch teilweise sehr prägnante Riffs, aber nicht unbedingt allzu viele Läufe auf quer so übers Gitarrenbrett, weil das dann wahrscheinlich doch auch die Schmerzgrenze des Tony Iommi überschritten hätte.
Ja, ihr hört da einen Spezialisten oder einen, der sich sehr gut vorbereitet hat für diese Sendung. Danke dafür. Ich habe mir ja nur die Musik reingezogen und überhaupt nichts nachgelesen. Ich erinnere mich ja immer an den Ozzy Osbourne und das war eigentlich meine erste Begegnung mit Black Sabbath, weil anders als du, haben wir ja auch gerade im Vorfeld besprochen, hat mich Black Sabbath nicht sozialisiert in meinem Musikgeschmack. Bei mir waren es die Purple klarerweise, aber ich weiß nicht, die Band ist an mir vorbeigegangen lange. Und wahrscheinlich man kennt Black Sabbath als Bandname, ja, aber wenn man sich mit der Musik nicht beschäftigt, möglicherweise bin ich erst dazu gekommen, als Ozzy Osbourne mit seiner lieben Familie in der Reality-Show Die Osbournes aufgetreten ist. Und ich habe mir gedacht, was für eine Witzfigur. Ne?
Faszinierend, dass man so spät als ein musikalisch so interessierter Mensch, und ich habe von dir ja auch musikalisch in späteren Zeiten, mein lieber Freund, viel gelernt. Du hast mich ja in Cosmin eingeführt, speziell in den Brit-Pop eigentlich dann. Du bist ja der Musik ganz, ganz stark und früh auch schon verhaftet gewesen, so wie ich. Spannend, dass man da vorbeigehen kann. Ich erinnere mich und hiermit ein Danke an meinen wirklich geschätzten und geliebten Freund und Cousin, Dr. Wolfgang Sicker. Wolfgang, wenn du diese Sendung hörst, du bist mit uns mit dabei. Mit dem Wolfi habe ich wirklich schon in jüngsten Jahren, der hat mich auch herangeführt an Black Sabbath, in jüngsten Jahren Musik gehört. Sein Vater, mein geschätzter Onkel Igo, war Musikkritiker und hat die Platten geliefert gekriegt und hat diese Dinge, die für ihn natürlich, er war ein Mozart-Fan, absolute No-Gos waren, an seinen Sohn weitergegeben. Und wir haben das dann in seinem Kinderzimmer gehört. Und daher ist es für mich wirklich, das sind die ersten musikalischen Hörversuche, die ich gemacht habe. Und daher weiß ich auch viel über die Band, weil mich die seit meiner fast Kindheit begleitet.
Ich fürchte aber, auch wenn die Eltern keine ausgesprochenen Klassik-Fans gewesen waren, sondern, weiß ich nicht, Jazz oder irgendwelche Popmusik aus den 60er Jahren gern gehört haben, werden sie spätestens die Flucht ergriffen haben, als wir als junge Menschen derartige Platten aufgelegt haben. Das war damals was Neues, es war radikal und es war vor allem laut.
Absolut richtig. Aber auch hier sei vielleicht gleich wieder relativiert. Die Geschichte des Black Sabbath von den genannten Bands auch und in Summe gesehen, wie soll ich sagen, die lauteste, vielleicht sogar die derbste und die dunkelste war, es gibt ja die verschiedensten Geschichten, dass zum Beispiel der Ozzy Osbourne irgendwo auf der Bühne mal eine Fleder in den Kopf einer Fledermaus gebissen hat. Ich glaube, das ist wirklich authentisch. Und dass sie sich eben so den Teufelswerk verschrieben hätten und ähnliche, ich würde mal fast sagen wollen, Blödheiten. Mag auch sein, dass das irgendwo eine Bedeutung gehabt hat, aber im Grunde genommen sind eigentlich Black Sabbath aus meinem Verständnis heraus typische Kinder ihrer Zeit gewesen. Wie viele andere waren sie von der Rockmusik fasziniert und haben aus Begabung und aus Wunschdenken heraus die Absicht gehabt, mit dem Ding Geld zu verdienen. Und in Wirklichkeit sind sie zwar sehr eigenständig gewesen in dieser eigenen doomhaften, also dieser dunklen Art des Rock, Aber wenn man sich mit ihnen auseinandersetzt und genauer hinhört, dann erkennst du, dass sie letztendlich auch typische Kinder ihrer Zeit waren. Damals war der Progressive Rock, der Prog Rock, absolut angesagt und hat ja auch großartigste Werke herausgebracht. Und wenn man sich gerade die ersten 6 Platten, zu denen wir jetzt dann später sicher noch Näheres sagen werden, genauer anhört, dann ist da ganz, ganz viel neben den typischen Black Sabbath-artigen, dunklen und sehr, sehr heavy-artigen Rock, ist extrem viel vom Progressive Rock drinnen. Es ist zum Beispiel so, dass ganz, ganz viele Lieder so richtig Episoden oder etüdenhaft aufgebaut sind, eigentlich fast symphonisch. Stefan, du hast es schon gesagt, Symphonic Rock. Aber nicht Symphonic Rock im klassischen Sinn, wie wir das verstanden haben.
Das ist ja das, was ich gerade sagen wollte. Also, ja. Progressive Rock hat damals ja nicht Progressive Rock geheißen. Mhm. Ja, sondern das war Classic Rock. Also Yes wurde als Classic Rock bezeichnet. Oder Emerson, Lake & Palmer. Ja? Oder vielleicht von mir aus auch noch der King Crimson. Mhm. Aber zurück mal kurz zur Story mit der Fledermaus. Also das stimmt schon, nur hat der Ossi geglaubt, irgendwer hat immer Gummifledermaus auf die Bühne geschmissen und der hat er den Kopf abgebissen. In Wirklichkeit war es leider eine echte Fledermaus und das passt so zum Ossi Osborn, ja, dass er in solche Fettnäpfchen tappt. Ja, das. Und insofern ist er natürlich, auch wenn ihm nachgesagt wird, er ist der Prince of Darkness, er ist eigentlich mehr der Prince of Comedy, was du mich fragst. Also vor allem, wenn ich mich an diese Reality Osborns Show erinnere. Und wie sie aufgetreten sind mit Schminke, also vor allem der Ossi mit seinen Augen Schminke, das ist natürlich alles nur Attitüde gewesen. Ernst gemeint haben die das nie. Im Gegensatz eigentlich zum Jimmy Page, dem ja immer nachgesagt wurde, dass er so ein bisschen ein Anhänger von Aleister Crowley und dieser ganzen schwarzen Magie gewesen ist. Er hat es halt weniger in der Musik transportiert, aber bei ihm dürfte das tatsächlich ernst gewesen sein. Bei Black Sabbath war es nie ernst. Ne?
Absolut, ja. Irgendwo habe ich in einem Nebensatz auch gelesen, dass, ich weiß es jetzt nicht, ist der Bill Ward gewesen oder der Geezer Butler? Bitte gerne, auch extrem katholisch gewesen sind und sich das sogar in den einen oder anderen Texten der Lieder widerspiegelt. Also das denke ich auch. Ich meine, sie haben sich da eher auf eine Masche draufgehaut.
Ja, und man hat natürlich provoziert damit und das war ja auch leicht zu der Zeit, damit zu provozieren. Ne?
Ja, das war auch ein Unterscheidungsmerkmal, das es gab. Aber im Grunde genommen sind die Dinge, die Black Sabbath wirklich aus meiner Sicht wichtig gemacht haben, eben genau nicht dieses Showwerk gewesen, sondern was sie musikalisch gemacht haben. Und da ist für mich eben das Spannende, und davon leben, finde ich, gerade die ersten Platten und alles, was bei ihnen stark gewesen ist, dass sie eben diesen wirklichen, eigentlich sehr, sehr bodenständigen, fast primitiven und manchmal durchaus einfachen Hard Rock immer mit diesem symphonischen Prinzip gemacht haben. Fast jede zweite Nummer auf jeden Fall hat ein echtes symphonisches Prinzip, soll heißen, sie hat eigentlich mehrere Sätze.
Am Anfang.
Also bei den ersten Platten, ja.
Bei den ersten Platten, ja.
Wo du wirklich merkst, das sind ja dann auch teilweise Nummern, die bis zu 10 Minuten lang sind. Und du hast dann immer ein Hauptthema, du hast dann ein Nebenthema, manchmal hast du ein drittes Thema, wo wirklich dann in einem Lied nicht nur sozusagen quasi das Thema, also das Notenleitbild geändert wird, sondern auch der Rhythmus geändert wird, auch die musikalische Stimmung, die Instrumentallage, die Instrumente variiert werden. Und das macht sie wahrscheinlich auch so ikonisch und dadurch werden sie höchstwahrscheinlich auch von der Musikkritik bis heute so hoch bewertet und auch so zeitlos geschätzt. Weil hätten sie das nicht gemacht, dann wären eigentlich dann auch die von diesen genannten ikonischen, vielleicht sind 6 Platten, wären die Platten 3 bis 6 wahrscheinlich dann auch nicht mehr so wirklich herausragend gewesen, weil die Themen, die musikalischen selber, die verwendeten, hätte man dies wirklich Heavy-Metal-mäßig durchgezogen und einfach 4 Minuten lang quasi nur das Grundthema gespielt. Da waren zwar sehr ikonische Themen dabei, die bis heute noch in den Ohren klingen und viel, sehr, sehr oft auch zitiert wurden in der Musikgeschichte der Modernen dann, nicht nur im Heavy-Metal. Aber dann wäre es trotzdem so gewesen, dass man sagt, okay, das ist jetzt musikalisch nicht von der Bandbreite, dass es zeitlose Gültigkeit hat über die nächsten 100 Jahre.
Naja, also für meinen Geschmack trifft das, was du jetzt gesagt hast, auch nur auf die ersten beiden Alben zu. Ich sehe dann beim dritten Album schon deutliche Schwächen. Das vierte war dann wieder besser. Ja, aber insgesamt gesehen sind meine Highlights die ersten beiden. Ja. Und dann nimmt es langsam ab und ab Mitte der 70er Jahre ist es halt dann gar nicht mehr wirklich hörbar. Aber dieses Phänomen haben wir ja letztlich bei Deep Purple auch und haben wir bei Led Zeppelin auch. Also die erste Hälfte der 70er Jahre gehört auf jeden Fall dem Hard Rock und dem Bluesrock, der sie aus dem Psychedelic Rock ein bisschen emanzipiert hat, der 60er Jahre. Und dass dann der Punk gekommen ist, kommt nicht von ungefähr, das ist kein Zufall gewesen. Das musste eigentlich sein.
Gib mir da
Weil
vollkommen recht, ja.
die großen, die ehemals großen Bands nicht wirklich mehr innovativ waren.
Ich merke gerade, wir müssen wahrscheinlich irgendwann einmal anfangen, einen Seitenstrang zu machen oder des Öfteren abweichen von unserem Jazzgespräch und das Ganze zu einem Rockgespräch machen, weil ich glaube, da gäbe es viel zu sagen. Da haben wir ja auch ganz viel erlebt und da könnten wir auch so ein bisschen Querverbindungen machen, weil du hast vollkommen recht, und das ist super spannend. Der Punk ist nicht nur politisch, sondern auch musikhistorisch eigentlich sehr, sehr naheliegend gewesen. Aber bleiben wir vielleicht heute trotzdem bei Black Sabbath und du hast recht. Also die ersten beiden Werke, da werden wir uns wahrscheinlich mit allen Musikkritikerinnen und Kritikern dieser Welt einig werden. Es handelt sich um das 1970 erschienene Black Sabbath und dann das ebenfalls 1970 erschienene Paranoid.
Ja.
Das waren dermaßen wichtige Alben für die gesamte Musikgeschichte. Und ich habe ganz viel in den letzten 2 Tagen nochmal mir reingezogen von Black Sabbath und habe viel Freude dabei gehabt. Stimme mit dir aber trotzdem überein, dass die ersten beiden Platten das Maßgeblichste waren. Die waren allerdings so maßgeblich, dass es speziell auf der Paranoid gibt es keinen einzigen Song, der nicht stilprägend für die gesamte Musikgeschichte war und
Ja,
dich
es ist,
wegfegt.
man muss auch sagen, was für ein Output. Ne? Februar 70 das erste, September 70 das zweite Album. Und da sind bahnbrechende Songs drauf, die bis zuletzt bei den Konzerten eine Hauptrolle gespielt haben. Aber denk nur mal dran, du legst das erste Album auf, ja, und es beginnt schon mit dem Song Black Sabbath, ja, mit diesen Glocken. Ja. Ich meine, die Glocken haben Black Sabbath erfunden, nicht AC/DC. Ja, und dann kommt der Bass, ja, und die Gitarre, die Schwere, ja, und dann dieser verrückte Gesang vom Ossi, das ist einfach ein Wahnsinn, ja.
Das ist richtig, du
Das,
sagst, das ist Wahnsinn in Reinkultur, ja.
ja.
Ja. Und es fegt so weg. Mir freut es, während du das sagst, die Nummer 1, The Wizard, auf der ersten Platten, das ist die, wo die Mundharmonika einsetzt. Mit einem ganz, ganz einfachen Thema. Und mit ganz wenigen Tönen nur, fast eher so hingerotzt. Und das geht so über wenige Sekunden. So, fast wie spielen wir das Lied vom Tod. Und dann
Ja,
setzen sie schon ein. Also
das werden
halt
wir dann
schwierig.
rausschneiden, ja.
Nein, aber dann, und dann setzt plötzlich sozusagen die Gruppe ganz ein. Und du hast das Gefühl, ich spiele 40 Musiker. Okay, das müsst ihr
Ja.
jetzt aushalten, meine Lieben. Aber es ist wirklich, es ist ikonoklastisch. Das ist auch so nie wieder reproduziert worden, finde ich. Das ist auch das, was mir beim Tony Iommi so wahnsinnig gefreut. So einfach teilweise. Ich betone teilweise und komme später darauf zurück, so einfach sozusagen seine musikalischen Linien waren. Sie waren immer seine Licks und seine Themen, die er angerissen hat. Sind vielleicht sogar, ich bin da selbst als Gitarrist, wie soll ich sagen, sehr anspruchsvoll und bin natürlich ein großer Fan von Jimmy Page, der ja ganz, ganz viele Melodien erfunden hat auf seiner Gitarre. Und ich würde fast bei, sag mal, wenn es darum geht, so dieses Ikonische in der Musik nach vorne zu heben, hervorzuheben, dann ist vielleicht sogar der Tony Iommi mit seinen Licks, die er da erfunden hat, der maßgeblichere gewesen. Und ich sag nur ein Beispiel, Paranoid. Du kennst die Geschichte von Paranoid?
Ja, kenne ich, ja. Also ja. Im Grunde kann man die Entstehung von Paranoid, also reden vom Song, nicht vom Album, ne?
Vom Song, ja. Mhm.
Vergleichen mit Smoke on the Water. Das war so eine Nebenbei-Geschichte und es ist halt dann in die Musikgeschichte eingegangen und nicht mehr wegzudenken.
Und also du weißt,
Paranoid
sie musst,
ja, war ein Lückenfüller. Ja. Ja.
Genau,
war Lückenfüller. Dauert aber nur 2,5 Minuten oder so, oder knappe 3 Minuten. Die Platte Nummer 2 hätte eigentlich War Pigs heißen sollen, also ein weiterer ikonischer Song von Black Sabbath, aber die Plattenfirma hat aus guten Gründen was dagegen gehabt, das ist klar. Ja. Und dann hieß halt die Platte Paranoid. Und ja, das wurde zum größten Hit der Band. Ja.
Und ich wäre gerne dabei gewesen, wie dann der Produzent oder der Aufnahmeleiter zu ihnen gesagt haben muss, ungefähr so soll ich es zugetragen haben, Jungs, das geht sich nicht aus. Wir brauchen noch irgendeinen Lückenfüller. Ihr müsst ein Lied strecken oder sonst irgendwas machen. Wir brauchen nur 2 Minuten. Und dann haben sie den, wie heißt es so schön bei uns, da haben sie uns den Schaß erfunden. Und ich meine, was soll man dazu sagen? Ich meine, es ist einer der Songs, die wahrscheinlich, du brauchst nur einen Ton anspielen und jeder weiß sofort, dass es sich um Paranoid handelt.
So ist es, genau. Und deswegen als Smoke on the Water, da weißt du auch sofort, was es ist. Ja, das glaube ich, kennt mittlerweile jedes, also kennt immer jede Generation. Ja, das ist nichts, was verloren geht oder was in Vergessenheit gerät. Und es gefällt.
Ja. Also du hast War Pigs erwähnt. Allein zum Beispiel der Beginn von War Pigs. Jedes Mal, wenn ich nur dran denke, ringt mir schon die ganze Haut. Hast du den Song im Kopf, Stefan?
Oder ja, freilich. Ja.
So dieses Getröne, wie der Tony Iommi seine Gitarre dröhnen lässt. Das ist nicht einmal richtig, er spürt es nicht einmal richtig, sondern er, ich weiß nicht, man hat das Gefühl, er schüttelt sie einfach nur und es kommt dann sozusagen so ein Sound heraus, der nämlich insbesondere, was ich so spannend finde, der so ungehört bis dahin gewesen ist. Der Song fängt an und man hat im Rock schon viel gehört und du hörst es und du denkst da, was ist das jetzt? Das ist nicht wirklich Musik und es ist vor allem nicht so, wie damals Musik gewesen ist, sondern es dröhnt dir entgegen und dann setzt irgendwie so im Hintergrund die Sirene ein, geht rauf und runter. Und ich meine, ja, was soll ich sagen? Das ist eigentlich so, bis es dann hört die wieder auf und dann fängt das Schlagzeug an und spielt dann tick, 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 tick. Und dann setzt er Ozzy Osbourne ein.
Wobei mein Lieblingssong auf der zweiten LP Ferris Wheel Boots ist. Der letzte Song auf der zweiten Seite, ja.
Ah, cool, ja.
Ja.
Ja,
ja, also die zwei Alben, wie gesagt, ich bin spät zu Black Sabbath gekommen. Ich hatte die Sabbath, Bloody Sabbath, das ist die Nummer 5 gewesen, ne? Irgendwann einmal, ich weiß es nicht, aus irgendeiner Sammlung bekommen. Und ein Live-Album, wo der Ozzy gar nicht mehr dabei war, auch mal als Erbe bekommen. Und die ersten beiden Platten haben wir erst vor ein paar Jahren gekauft, ja. Leider, muss ich sagen, war das zweite Album Black Sabbath, da ist ja ein akustisches Stück drauf, wenn du dich erinnerst, auf der ersten Seite.
Du meinst das auf der Paranoid?
Auf der Paranoid, ja.
No.
Und was ist bei der Pressung? Die Pressung ist perfekt, bis auf dieses eine akustische Stück, wo man am linken Kanal ein Rauschen hat, ja.
Ja, mein lieber Stefan, du hast möglicherweise auch genauso wie ich eine frühe Ausgabe, das ist, glaube ich, NEMS ist die produzierende Firma gewesen, zu Hause. Und das ist ein Problem von der Pressung. Ich habe sie mir deswegen später nachgekauft. Das lyrische Stück, mein Freund, trägt den Namen Planet Caravan und ist für mich überhaupt, dazu muss ich jetzt leider Gottes 70 Minuten referieren. Das ist in der Musikgeschichte, nicht nur in der Geschichte von Black Sabbath, einer der für mich spannendsten Songs, weil es eigentlich, ich glaube, ihr erstes lyrisches Lied gewesen ist. Also sie haben es ja immer so gehabt, dass sie später, sie haben auf allen ihren Platten dann immer wieder auch lyrische Lieder drauf. Und Planet Caravan war sozusagen der Standard, den sie gesetzt haben damals. Übrigens nur so ein Nebensatz, Stefan, hätte ich die Sabbath Bloody Sabbath aus dem Jahr 1973 als erste Platte von ihnen gekriegt, ich glaube, ich hätte, so wie du, Black Sabbath, dann erst sehr viel später kennengelernt, wenn man an ihnen nicht vorbeikommt. Weil die ist dann wirklich verglichen mit dem, was sie in den ersten Jahren gemacht haben. Na gut, Planet Caravan. Erstens einmal ist es schon so, dass diese typische Art, wie sie ihre Songs lyrisch anlegen, hat auch was ganz als Eigenes. Sie kopieren sich dann selber, gleich auf der Masters of Reality, auf der nächsten, Solitude, die Ballade dieser ihrer dritten Platte, ist eindeutig quasi sozusagen abgekupfert von Planet Caravan. Und es ist eigentlich eine gute Nummer, Solitude. Eine Ballade mit Flöte. Sie ist einfach nur deswegen schwach, weil es Planet Caravan gibt. Und Planet Caravan ist so genial. Und vielleicht versteht man meinen Überschwang von der Platte, wenn man sich das Solo, und da sind dann meistens auch die Tonprobleme auf den frühen Pressungen drauf, wenn man sich das Solo anhört, da erkennt man nämlich erst, wenn man sich nicht Warning auf der ersten Platte aufmerksam reingezogen hat, ich mache einen Einschub und sage, Warning auf der ersten Platte ist auch so ein 10-Minuten-Stück. Und es ist, für die, die das Ganze sozusagen wohlwollend betrachten, könnte man sagen, es ist eigentlich eine schöne Prog-Rock-Ansammlung, weil auch da wirklich suitenhaft der Tony Iommi mehrere Stile durchzieht. Er wird kritisiert von den Leuten, die das weniger schätzen und sagen, es ist einfach, der hat einfach alles, was er kann, irgendwo hineingeworfen und man sieht, dass er da stilistisch irgendwo seine Grenzen hat. Ich finde das nicht. Ich finde, Warning ist ein wahnsinnig in die Seele und ins Mark hineingehender Rocksong, einer meiner Lieblingsrocksongs mit den ganzen Licks, die er da drinnen hat. Aber man kann darüber diskutieren. Worüber man eben nicht mehr diskutieren kann, ist sein Solo von Planet Caravan. Und das ist auch so. Jeder, der wirklich von Musik was versteht und der irgendwann einmal eine Gitarre ernsthaft in der Hand gehabt hat, hört sich das an. Ist auch einer der meist kopierten Solis, die man sich im Internet runterladen kann. Muss nur mal probieren. Planet Caravan Solo. Und da spielen viele Leute es nach. Leute, die gut spielen. Also Musiker, die ganz offensichtlich sehr ernsthaft sich der Gitarre widmen. Warum? Ich habe es auch immer wieder probiert und ich habe es mir so teilweise versucht anzueignen. Und da merkt man erst, wie genial der ist. Es ist jetzt nicht so, dass es super schwer zu spielen ist. Aber die Kreativität, die dieser Mensch, die der Tony Iommi da in diesen fast 2 Minuten, die Melodie möchte ich nämlich fast sagen, das ist ja dann kein richtiges Solo mehr, sondern es ist eigentlich fast eine Melodie, eine kleine Symphonie für sich, die er da erfindet, die ist so originell und im Rahmen sich von wenigen Tönen abspielend, die immer wieder dann sozusagen unterschiedlich moduliert werden. Also ich kann nur jedem empfehlen, sich das wirklich bewusst anzuhören. Und wer dann noch sagt, dass der Tony Iommi ein Gitarrist gewesen ist mit Beschränkungen, der ist möglicherweise selbst ein wenig beschränkt.
Jetzt haben wir sehr viel über den Gitarristen gesprochen. Eigentlich geht es ja heute ein bisschen mehr um den Ozzy. Aber es geht natürlich um die Band insgesamt. Aber Frage, vielleicht mehr rhetorische Frage, warum funktioniert denn der Gesang vom Ozzy Osbourne überhaupt? Weil es ist ja relativ hohe Stimmlage. Ne? Es ist vergleichbar, würde ich jetzt einmal sagen, mit dem Typen von Guns N' Roses. Mhm. Ich habe gerade den Namen vergessen, ja.
Magst du den Axl Rose?
Axl Rose, ja. Das ist ja ungefähr die gleiche Stimmlage. Während und Black Sabbath ohne Ozzy ist nicht Black Sabbath. Das war mein Eindruck. Wir kommen dann eh noch später dazu. Aber in dem Moment, wo der Ronnie James Dio übernommen hat, da habe ich dann immer Rainbow gehört, ja. Und immer Black Sabbath, ja.
Genau.
Obwohl Ronnie James Dio eine wunderbare Stimme hat, ja, und auch eher in meine Richtung geht. Was mir gefällt. Aber der Ozzy funktioniert trotzdem. Und ich weiß es nicht genau, warum.
Du, ich denke, Und da bin ich jetzt wieder sozusagen auch bei den Vergleichen mit Led Zeppelin, die auch musikalisch, glaube ich, noch ein bisschen einen größeren Kosmos hatten. Aber Led Zeppelin haben funktioniert, weil die vier Musiker miteinander so eine perfekte Ergänzung gewesen sind. Ich glaube, das ist auch das, was die Musiker unter sich immer wieder gesagt haben. Und was für Led Zeppelin gilt, gilt für Black Sabbath ganz genauso. Die haben als Musiker, ich glaube, es hat da bei Led Zeppelin hat es da Robert Plant irgendwann im Interview gesagt, der ältere Robert Plant, jetzt in den 2000er Jahren, dass er gesagt hat, einer der Gründe, warum die Reunion von Led Zeppelin, er hat sie ja verweigert an der Reunion, sie haben die wieder zusammengespielt, und aber sie hätten noch Menge Kohle machen können, und da gibt es das Interview, wo man sieht, dass seine Bandkollegen ziemlich angefressen sind, und er sagt, es darf ja niemand böse sein, er sieht das Ganze musikalisch und nimmt das sehr ernst und sagt, Led Zeppelin funktionieren in der speziellen Melange, wenn alle vier Musiker vereint sind, denn John Bonham gab es nicht mehr. Also es ist unsinnig, da ein Revival zu machen. Und genau das ist das, was, glaube ich, bei Black Sabbath so stark ist und was den Ozzy so zur Wirkung gebracht hat. Der hat in diesem speziellen Kontext dieses ganz eigene Schlagzeug von Bill Ward, wenn man sich das genauer anhört, der spielt ja wirklich sehr komplex. Der spielt ja nicht nur an Rhythmus, sondern er spielt eigentlich fast Melodien. Der Geezer Butler, der am Bass ebenso Linien spielt, und dann kommt der Tony Iommi drüber, der ist lustigerweise dann eher seine Rhythmen. Der spielt eine sehr rhythmische Gitarre. Also sie drehen das Spiel irgendwie um. Eigentlich ist der Rhythmus von Tony Iommi vorgegeben, dann kommt der Bass von Geezer Butler, der sehr melodisch ist, und das Schlagzeug von Bill Ward hat ebenso eine Melodie drüber legt, und dann legt sich dieser nasale Sing-Sang von Ozzy Osbourne da hinein, und das ergibt eine Melange, die erstens einmal super einzigartig ist und zweitens dem Ozzy Osbourne offensichtlich genau ein Umfeld gegeben hat, dass er zur Wirkung kommen konnte. Hätte der nicht in der Band gespielt, dann war er da wahrscheinlich bei dem geblieben, was er war und was er später wieder war. Ein Clown, der Mistkübel ausleert, um was zum Essen zu finden.
Ja, ob er das gemacht hat, weiß ich nicht. Mistkübel ausleeren. Ich glaube, dem hat das Leben gerettet, seine Frau und die Familie, die daraus entstanden ist. Aber gehen wir zurück zu den Alben. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass nach diesem extrem produktiven und wahrscheinlich auch sehr erfolgreichen Jahr 1970 die Plattenfirma Druck gemacht hat, da schnell ein Nachfolgewerk rauszubringen, um auf dem Erfolgszug zu bleiben. Weil schon im Juli 1971 ist das dritte Album Master oder Masters of Reality erschienen. Also wieder nach einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. Und da habe ich einfach den Eindruck gehabt, dass, also für mich war das ein schwächeres drittes Album.
Absolut. Sie haben sich ja auch wirklich schwer getan. Es ist das kürzeste Album, das Sie eingespielt haben. Also da haben Sie sich wirklich, wie du richtig sagst, da hat die Plattenfirma Gas gegeben, weil davor mit Paranoid solche Maßstäbe gesetzt wurden. Und die haben Sie, das muss man ganz ehrlich sagen, die haben Sie nicht mehr erreicht. Und es ist fast musikhistorisch interessanter, die Master oder Masters of Reality, da gibt es zum Beispiel Embryo drauf, ein relativ kurzes Stück, das ist das eines der lyrischen Stücke auf der Platten. Also ein bisschen hört sich das für mich an, als würde ein Schüler Bach auf der E-Gitarre üben. Und man denkt sich, okay, was ist Ihnen da jetzt eingefallen? Aber es gibt halt auch so ikonische Sachen wie gleich zu Beginn Sweet Leaf, ich glaube, das ist die zweite Nummer auf der Platte, die mit diesem Huster beginnt, der ja auch in die Musikgeschichte eingegangen ist. Stefan, hast du den im Ohr?
Nein, Moment. Ich hab die Playlist Children of the Grave genommen, weil das für mich der Song war, der eher am ersten angeschlossen hat an das
Vorwerk. Dann hört ihr und ihr Lieben da draußen auch, hört euch Sweet Leaf an. Das ist oft einer der musikalischen Gags, die sie gemacht haben. Du hast zuerst angesprochen, vielleicht weiß ich von der Paranoid, ich weiß gar nicht mehr. Sie haben ja einen Song, wo du im Grunde genommen das Gefühl hast, da fliegt ein Gösen und dann erschlagt der Tony Iommi sie mit der Gitarre. Das ist einer der Nummern, die einfach irrsinnig originell sind vom musikalischen Thema. Und das Gleiche ist es da bei Sweet Leaf, das fängt mit einem Huster an. Mit einem typischen Kehlkopfkrebsrauchen-Huster. Und dann setzt die Nummer ein. Also das ist wirklich sehr witzig eigentlich, muss man sagen, was sie da teilweise tun. Aber in Summe gesehen ist die Masters dann halt doch, ja.
Ja, ja. Genau. Genau. Ja, und dann haben sie, das vierte Album hat dann doch wieder Zeit gebraucht. Das war eigentlich der längste Abstand dann damals. Das waren 14 Monate. Das ist dann erst im September 72 erschienen. Mit dem schlichten Titel Volume 4. Und da hat sich dann in der Band-Zusammensetzung was getan. Da ist dann, wir haben es eh schon kurz angesprochen, der Rick Wakeman von Yes dazugekommen und hat da Keyboards zum Besten gegeben. Und ich fand, dass das der Musik ganz gut getan hat. Es sind da auch wieder akustische Stücke drauf. Leider auch das für mich wahnsinnig kitschige Changes, das ich nicht wirklich hören kann. Aber es war wieder in Richtung Suite-artige Musik. Also vor allem der erste Song Wheels of Confusion, der Straightener, und dann auch irgendwo am Ende wieder ein Doppeltitel. Also das ist dann wieder in die Richtung der Alben, der ersten beiden Alben gegangen.
Ich bin voll bei dir. Wheels of Confusion und dann das spätere Stück auf der Platte Cornucopia sind für mich, wenn man sich das genau anhört, klassischer Prog-Rock eigentlich, also dieses Symphonische, das oftmals während des Stückes, dass einfach die Melodie gewechselt wird, also du sozusagen einen ersten Satz, einen zweiten, einen dritten, einen vierten Satz hast. Und übrigens bei Cornucopia, da hörst du wirklich vom Thema, vom ersten, da hört man das, hört man die Ansätze dessen heraus, was dann später als Doom Metal bekannt wurde. Das ist also, das sind also wirklich diese Melodiebögen, die dann dieses, ja, Doom Metal, Death Metal, wie das alles dann später geheißen hat. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass wenn das als Vorläufer für Doom und Death Metal und all diese Dinge gegolten hat, dann kann man das zur gleichen Zeit auch die Purple unterstellen. Die haben nämlich auch in dieser Zeit ähnliche Melodiebögen gehabt. Also da könnte man sagen, es lag eher in der Luft damals, dass auf diese Art und Weise Melodiebögen gespannt wurden.
Ja, mag sein. Weißt du, wie erfolgreich oder erfolglos die Nachfolgeralben waren? Also Masters of Reality und Volume 4?
Also ich weiß es nicht genau. Ich glaube, dass diese beiden genannten Platten nicht mehr diese Einspielergebnisse hatten wie die ersten beiden. Hingegen dann das nächste folgende Album sehr wohl.
Und warum? Sabbath, Bloody Sabbath, im Dezember 73 erschienen, wieder mit Rick Wakeman.
Ja. Ja, spannende Frage. Spannende Frage. Ich wüsste keine Antwort darauf. Ich habe es eh schon zuvor gesagt, wäre diese Platte, und ich mag sie, ich mag all diese Platten, denen wir uns jetzt gerade widmen, also die ersten sechs, glaube ich, wenn ich richtig zähle, ich mag sie alle miteinander, natürlich unterschiedlich gern, aber auch die Sabbath Bloody Sabbath ist mir ans Herz gewachsen und bietet wirklich sehr, sehr viel interessante Musik, wenn man sich darauf einlässt. Und die Sabbath Bloody Sabbath ist sogar die, finde ich, und vielleicht ist das sogar eine Erklärung, die am ehesten dann das tut, was später zum Heavy Metal wird. Es sind wirklich sehr, sehr starke, ikonische Heavy Metal Themen. Im Bass werden, gerade bei der Nummer Sabbath Bloody Sabbath, wird sogar wirklich so ein richtiges Heavy Metal Bass Thema, finde ich, angespielt. Und bis dann wieder die lyrischen Seitenthemen hineinkommen, die das Ganze wieder konterkarieren und eben auch interessant machen. Also vielleicht hat einfach Sabbath Bloody Sabbath in die Zeit gut hineingepasst, weil es eben dieses Prog-Rock-artige bedient hat und gleichzeitig aber auch durchaus was sehr Eigenständiges Neues eingebracht hat, nämlich das, was dann später sehr wohl zum Heavy Metal wurde.
Ja, das ist durchaus möglich. Gut. Ja, und dann gab es noch, das ist jetzt immer beim sechsten Album, eineinhalb Jahre später, im Juni 75, ein Album mit dem Titel Sabotage und einem Cover, bei dem man sich denkt, was hat den Ozzy Osbourne da getrieben, eine rote Strumpfhose anzuziehen?
und seinen Bandkollegen. Der Ossi ist es nicht. Der Ossi hat diesen Mantel an. Das ist einer seiner Bandkollegen. Ich weiß gar nicht, welcher von beiden, der Ward oder der Butler. Ja, ja.
Okay, kann sein. Ich habe es jetzt nicht so im
Kopf. Der Ossi schaut auch sehr lustig aus, weil der hat dieses Kleidchen an, würde ich sagen. So dieses bunte Kleidchen. Und nicht Schuhe, sondern Stiefel, Stöckelstiefel. Ausschauen, bis auf, sag mal, das Cover ist insofern sozusagen quasi zweigeteilt, weil ich glaube, es ist der Schlagzeuger. Also der Bill Ward. Bill Ward hat diese Hose an, diese rote Strumpfhose. Und daneben steht der Ossi Osborne mit dem Kleidel und den Stöckelstiefeln, sozusagen quasi so Ausdruck der damaligen Zeit. Und sie schauen irgendwie aus, als wären sie gerade aus dem Irrenhaus entlassen worden oder entflohen vielmehr. Und auf der anderen Seite, nämlich links, stehen zunächst der Geezer Butler und dann sitzend neben ihm der Tony Iommi, die zwar auch im Stil ihrer Zeit, aber vollkommen normal eigentlich angezogen sind mit irgendwelchen Jeans, Hosen und Hemd und Sakko. Also irgendwie eine sehr witzige Geschichte. Und das Ganze ist dann in einem Bilderrahmen drinnen, also geframed. Sehr witzig, sehr eigenständig, sehr der damaligen Zeit verhaftet, würde ich sagen. Für mich ist auf der Sabotage vor allem eine Sache, ein Song, und ich hoffe, du hast ihn in die Playlist aufgenommen, Stefan, Symptom of the Universe.
Ja, genau den habe ich ausgesucht.
Das hast du gut gemacht, mein Lieber. Ja. Das hast du gut gemacht. Was ich an diesem Song so liebe, das ist wieder das Typische, was bei Black Sabbath so wie soll ich sagen, fast überraschend ist. Es ist ein typischer Hardrock-Song, sozusagen quasi den, sagen wir halt, den Heavy Metal vorwegnehmend. Er wird immer härter und griffiger, dauert ungefähr 6 Minuten. Und dann fahren wir noch 4 Minuten, fängt wieder mal, was so oft passiert, die Gitarre zum Schweben an. Und er erzeugt dann seine typischen Gelsengeräusche sozusagen und entschwebt. Und dann kommt ein komplett neues Thema hinein. Und er spielt ähnlich wie auf Planet Caravan, wird es total lyrisch. Der Ossi Osborne singt, wunderschön übrigens auch, finde ich, einen Minnesang auf die Schönheit des Lebens und die Liebe. Und er im Hintergrund gibt sich wirklich wunderschöne Licks auf der Gitarre, die auch wieder sehr, sehr ikonisch sind und sehr, sehr eigenständig sind. Und du hörst es und ich finde es schön und denk mir, und was hat das jetzt sozusagen mit dem, außer inhaltlich sozusagen mit dem Beginn des Liedes zu tun. Ganz viel, wenn man sich sozusagen interpretatorisch damit beschäftigt, aber in der ersten Sekunde denkst du, gut, wie kamen Sie auf die Idee jetzt sozusagen das letzte Drittel des Songs in diese Richtung zu treiben? Es hat was absolut Geniales, finde ich.
Übrigens, wir haben noch gar nicht erwähnt, woher der Name Black Sabbath eigentlich kommt.
Ja.
Das ist das eines der wenigen Dinge, die ich nachrecherchiert habe, deswegen darf ich es jetzt vor mir geben. Da gab es einen italienischen Regisseur von, sagen wir mal, Trash-Movies, Horror-Erotik, wie es in den 60er Jahren gang und gäbe war. Also ihr erinnert euch vielleicht an die Hammer Studios in London, in Großbritannien, die viele Dracula-Filme rausgebracht haben. Da war immer ein bisschen Sex und Erotik dabei. Und in Italien war es das auch, und das war der Mario Bava. Es gab 1963 einen Film, dessen italienischen Namen ich jetzt nicht greifbar habe, aber auf Deutsch übersetzt, Die drei Gesichter der Furcht. Das ist also eine 1-zu-1-Übersetzung aus dem Italienischen. Im Englischen hat er geheißen Black Sabbath. Und daher kam eben der Name der Band Black Sabbath. Der war übrigens mit dem Boris Karloff, dieser Film. Ich kenne ihn leider nicht, muss ihn irgendwann mal nachholen. Vielleicht gibt es ihn auf YouTube. Boris Karloff, der große Horror-Darsteller aus Hollywood, der auch dann in Europa seine C-Karriere weitergeführt hat, nachdem ihn in Hollywood niemand mehr gebraucht hat. Vom gleichen Regisseur übrigens, Mario Bava, 1960 erschienen, Die Stunde, wenn Dracula kommt. Also wenn man auf Dracula Trash steht, sehr super.
Kleiner Ausflug in die Filmgeschichte, unser nächster Podcast über Film.
Ja, ich denke, nach diesen, was haben wir jetzt gehabt, 6 Alben, da kam dann der Bruder Alkohol ins Spiel. Zu sehr ins Spiel. 1976 ist ein Album erschienen, Technical Ecstasy, bei dem Bill Ward, das ist der Schlagzeuger, zum Teil schon den Gesang übernommen hat. Es ist ein einfallsloses Album. Ozzy verlässt dann im Oktober 77 die Band. Und steigt aber dann wieder ein. Ja. 78 gibt es ein Nachfolgealbum. Wenn du was sagen willst zu den Alben, unterbrich mich. Ja. Ansonsten Never Say Die. Wieder durchschnittliche Musik aus meiner Sicht. Bill Ward muss wieder beim letzten Track einspringen, um zu singen. Und letztlich wird Ozzy dann aus der Band rausgeschmissen, weil er eben aufgrund seines Alkohol, ich glaube, es ist nur Alkohol, vielleicht waren es auch Drogen, nicht mehr tragbar war, und dann musste sich Black Sabbath einen neuen Sänger suchen. Und da kam offensichtlich gerade Ronnie James Dio um die Ecke, der bekannt ist von Rainbow, der Band von Richie Blackmore. Ronnie James Dio ist ein ganz anderes Kaliber als der Ozzy Osbourne. Ich habe es auch schon gesagt in dieser Sendung, hat für mich eine sehr, sehr tolle Stimme, aber es klingt halt immer noch Black Sabbath. Ja? Es klingt halt dann noch Rainbow. Dennoch haben sie mit dem Ronnie James Dio zwei Studioalben aufgenommen, die offensichtlich sehr erfolgreich waren. Während des ersten Albums verlässt der Bill Ward die Band nach der Tour, nach der anschließenden Tour, und wird ersetzt durch einen Vinny Appice, der übrigens der jüngere Bruder vom Carmine Appice ist. Und der Carmine Appice ist sehr, sehr bekannt als Schlagzeuger von Vanilla Fudge und dann von einer der 70er Supergroups, nämlich Beck, Bogart and Appice. Mob Rules heißt das zweite Album. Für mich ist es ein gutes Album. Wie gesagt, es klingt nicht nach Black Sabbath, aber mit The Sign of the Southern Cross ist da auch ein Song drauf, der, glaube ich, Bestand hat.
Ich würde vielleicht ergänzen wollen, dass mir das erste der beiden Alben besser gefällt, Heaven and Hell. Übrigens, wir befinden uns jetzt zeitlich im Jahr 1980 und
80, 81, ja.
80, 81, genau. Und ist durchaus also Heaven and Hell ist für mich durchaus eine gute Platte. Aber du hast es eh schon gesagt, Stefan, das ist halt nicht mehr der klassische Black Sabbath Sound. Sie sind da mehr Rainbow verhaftet. Also der Ronnie James Dio hat da absolut seine Spuren hinterlassen, zu Recht, toller Sänger. Aber im Grunde genommen ist das in Wirklichkeit dann zwar auf einem guten Niveau, aber irgendwo verwechselbar mit anderen Dingen, die zum damaligen Zeitpunkt entstanden sind. Weil das ist für mich jetzt schon sehr, sehr stark dem Heavy Metal
Ja.
verpflichtet, finde ich, die Anfänge des Heavy Metal. Und gut, ja, gut, aber halt irgendwie, ja, das finde ich Spannendste an dieser Platte ist, trotz aller Qualität, die ich hier zubillige, das Cover. Da sitzen nämlich irgendwie so vermeintliche Engel, die eher ausschauen, als wären sie gerade dem Hefen entstiegen, rauchen miteinander. Also nicht unwitzig, die ganze Geschichte. Und sagt auch ein bisschen was Selbstironisches über die Richtung, in die der Hardrock ab diesem Zeitpunkt gegangen ist, aus.
Diesen Alben folgt jedenfalls eine Tour, und aus dieser Tour entsteht das erste Live-Album von Black Sabbath. Also das erste Live-Album. Es gab mit dem Ozzy gar keine Live-Aufnahmen, also zumindest bis dorthin. Das war ein Doppelalbum Live Evil. Das ist eben eins dieser Alben, die ich irgendwie durch irgendwelche Erbschaften oder so weiter in meinem Besitz habe. Und da gibt es eine ganz gut lustige Geschichte oder seltsame Geschichte dazu. Es gab nämlich bei der Abmischung dieses Albums Streitereien in der Band. Man hat dem dem Ronnie James Dio und dem Vinnie Appice nachgesagt, dass sie heimlich ins Studio eingebrochen wären und nachträglich den Mix verändert hätten. Was in der Geschichte dran ist oder nicht, weiß ich nicht. Es führte jedenfalls dazu, dass die beiden aus der Band ausschieden. Und ja, damit stand Black Sabbath eigentlich nur mehr mit Tony Iommi und Geezer Butler da. Und dann steigt der Bill Ward wieder ein und ein neuer Sänger kommt, der ja auch wohl bekannt ist.
Heute schon genannt wurde.
Ja, nämlich Ian Gillan, der offensichtlich gerade einmal die Purple-Pause gehabt hat. Und mit dem Ian Gillan wird im Jahr 83 ein Album aufgenommen, das heißt Born Again.
Kennst du das? Wie, hast du es gehört?
Ich habe es gehört, ja.
Wie findest du es?
Naja, es, ja, okay. Ja. Mhm. Also nichts Weltbewegendes. Ich habe aber absichtlich aus der Dio-Zeit und aus der Gillan-Zeit jeweils einen Titel in die Playlist genommen, um einfach den Unterschied zu dokumentieren, Ozzy Osbourne und andere Sänger. Ja, ja, Gillan ist aber nicht lange dabei, weil 1984 gibt es eine Reunion von Deep Purple und der geht wieder zu seiner Stammband, was aus seiner Sicht sicher auch gescheit war. Ozzy Osbourne, ich weiß nicht, ob der in der Zeit irgendwelche Solo-Karriere gemacht hat. Jedenfalls gab es 1985 einen Auftritt bei dem Live Aid. Soll man erklären, was das ist? Na, kann man nachlesen für die jüngeren Zuschauer oder ich glaube Zuhörer, die werden das vielleicht auch wissen. Das war jedenfalls ein weltweites Konzertereignis, das in London und in Philadelphia, glaube ich, stattgefunden hat. Und da gab es eine kurze Reunion mit Ozzy Osbourne. Hat aber nur für diesen Auftritt gedauert. Ja, und jetzt kommen wir in eine Phase Mitte der 80er Jahre, die eigentlich absolut nicht mehr erwähnenswert ist, weil da gibt es Umbesetzungen in der Band. Es gibt offensichtlich auch ein Skelett, das nur mehr aus dem Tony Iommi besteht, weil alle anderen Black Sabbath Musiker nicht mehr dabei sind. Und das zieht sich zweite Hälfte der 80er Jahre durch. Und in den 90er Jahren schaut es, glaube ich, nicht recht viel besser aus. Es kommt der Ronnie James Dio wieder dazu, es kommt der Vinnie Appice wieder dazu. Da wird ein Album aufgenommen, das heißt Die Humanizer. Dann gibt es wieder Umbesetzungen und erst eigentlich 1997 kommt die Band fast, wie sie gegründet wurde, wieder zustande, mit einer Ausnahme, der Bill Ward ist nicht dabei. Aus welchem Grund, weiß ich nicht. Vielleicht warst du das.
Nein, ich kann dazu nichts beitragen. Nicht. Okay. Nicht umsonst schweige ich bereits seit den letzten 5 Minuten, okay. Weil zu der Zeit habe ich wirklich nichts zu sagen, außer dass die Latinisten produziert haben, aus meiner Sicht.
Es gab dann ein Live-Album aus dem Jahr 97, das heißt Reunion, also Ozzy Osbourne, Iommi, Geezer Butler und ein gewisser Mike Bordin an Schlagzeug. Die Phase dauert bis 2006. Im Juni 2013 kommt ein Album raus, das nennt sich 13, wieder mit einem anderen Schlagzeuger, ansonsten Stammbesetzung von Black Sabbath. Und im gleichen Jahr wieder ein Live-Album. Ja, und das war es mehr oder weniger. Bis zum Februar 17, wo sich die Band offiziell in Birmingham verabschiedet mit dem Live-Doppelalbum The End. Und wenn man jetzt einmal in Black Sabbath reinschnuppern will, ohne vorher was zu gehört haben, ich glaube, ist das ein guter Einstieg. Ja, dieses Doppelalbum, die End, beginnt mit dem Titel Black Sabbath. Der wird auch unsere Playlist eröffnen. Und es ist einfach eine Hit-Ansammlung. Und man hat den Eindruck, dass der Ozzy relativ gut beieinander war.
Ich sehe das genauso. Ich hätte auch jetzt noch auf meiner Empfehlungsliste genau diese beiden Platten gehabt. Also im Jahr 2013 eben die 13er. Die im Grunde genommen dem Black Sabbath Kanon nicht wirklich was hinzufügt, sondern einfach nahtlos anschließt an den Dingen, die sie bis zu dem Jahr 1976 gemacht haben. Heute 30 Jahre später oder 40 Jahre später, könnte man in dem Fall dann sagen. Und sie finden sich auf einem guten Niveau wieder. Und ein paar Jahre später, eben 2017, The End, ist dann, bin ich ganz bei dir, eine wirklich interessante Live-Kompendium mit all ihren großen Hits. Gut gespielt, sie sind in einer guten Spiellaune. Aber wer sich wirklich für Black Sabbath interessiert, finde ich, und sagt, ich möchte nur eine oder höchstens zwei Platten haben, der ist aus meiner Sicht besser bedient, wenn er sich die ersten beiden Platten kauft, nämlich Black Sabbath und dann Paranoid. Gibt es auch ganz gut, glaube ich, momentan am Markt abgreifbar. Muss man nicht einmal auf den Secondhand-Markt gehen. Interessanterweise ist nämlich zum Beispiel The End, das hätte ich mir ganz gerne immer wieder gekauft, das haben sie in einer offensichtlich zu kleinen Stückzahl rausgebracht. Das kriegt man auf Vinyl momentan fast gar nicht. Oder wenn, dann bestenfalls zu Fantasiepreisen Secondhand. Und das
dann würde ich aber tatsächlich deinem Tipp folgen, die ersten beiden Platten kaufen und das Konzert auf YouTube anschauen.
Ja, bitte. Oder? Das sehen wir doch schon, ja. Ja.
Ich habe gescheit.
Vielleicht sei noch ein oder zwei Worte gesagt zum letzten Konzert, das sie dann wenige Tage vor dem Tod von Ozzy Osbourne gegeben haben. Ich glaube, das ist auch im Internet abrufbar. Ich habe sie dann noch nicht gesehen. Ist aber sicher eine würdevolle und reminiszente Sache, die der Ozzy Osbourne allerdings nur mehr im Sitzen auf einem Thron, passend zu seiner Megalomanie, absolviert hat. Hat aber auch am Ende des Tages jetzt Musik historisch betrachtet nur einen dezenten Charakter. Ja, das ist dann insbesondere deswegen, weil sie einfach Anfang der 70er Jahre Sachen gemacht haben, die wirklich ganz, ganz oben am Zenit der Rockgeschichte stehen. Und damit ist alles, was sie danach machen konnten, konnte dem einfach nicht mehr gerecht werden, weil das wirklich Outstanding Productions waren.
Ozzy war, glaube ich, in seiner Solo-Karriere schon recht erfolgreich mit Plattenverkäufen und Konzerten. Ich habe keine Muße gehabt, mir die Solo-Alben da reinzuziehen. Deswegen habe ich als Vertretung mal ein Live-Album genommen, irgendwas Live at Budokan, irgendwann in den 2000er Jahren, wo man seine offensichtlichen Hits hört. Da war aber jetzt auch nicht irgendwas Maßgebliches dabei, wo ich gesagt habe, das muss man haben.
Ich bin ganz bei dir. Ich habe auch nur gelesen, dass er da gut bei Stimme gewesen sein soll und musikalisch möglicherweise sogar seine beste Zeit eben in dieser Solophase hatte, geschenkt. Selbst wenn er in der Zeit davor, die wir ja sehr ausführlich am Beginn unseres Gesprächs besprochen haben, stimmlich noch nicht auf der Höhe war, auf der er später war, ist das alles noch immer um Welten wichtiger und besser für mich als das, was er dann später solo gemacht hat. Haben mag.
So ist es. Ja. Gut, damit beschließen wir diese Hard Rock Sendung und wünsche euch noch einen schönen Sommer. Ah, der Sommer ist eigentlich vorbei, wenn diese Sendung erscheint, nämlich im September. Und bis dorthin werden wir uns schon wieder mit dem nächsten Jazzgespräch befasst haben, das, ich kann es versprechen, diesmal tatsächlich mit einem Jazzmusiker wieder bestritten wird.
Ja, wenn man das Zitat, entschuldige Stefan, sprich
nein, mir dann, nein, wait, alles gut.
Wenn man das Zitat "Jazz isn't dead, it just smells funny" kommt mir jetzt in den Kopf, wenn du das sagst, weil wenn dann unsere Sendung rauskommt, dann fängt unser wirklich hochgeschätzter Ossi auch schon an, seltsam zu riechen, aber er ist sicher in einem Sarg ganz gut luftdicht abgeschlossen.
Wie pietätlos.
Na gut, ich glaube, mehr sollte ich heute nicht mehr sagen. Ich wünsche dir, mein lieber Stefan, und allen anderen da draußen noch einen guten Start in den frühen Herbst.
Ja, danke schön und auf Wiedersehen aus Wien.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.